Also während des Vortrags ist so ziemlich alles erlaubt, was man eben vor dem Allerheiligsten tun darf. Also ihr dürft gern einschlafen oder Buch lesen oder sonst was tun. Ich habe gemerkt, dass im Schlaf die meisten Erkenntnisse kommen. Und das liegt daran, dass wir Menschen nicht vorwiegend aufgebaut sind auf unser logisches Denken. Ich weiß, die Welt baut darauf und die Wissenschaft baut darauf. Und es gehört dazu, zu unserem Menschsein, und ist ein ganz fundamentaler Anteil unseres Menschseins. Aber wir Menschen leben eigentlich von Bildern, von Geschichten und von Eindrücken. Das ist der Grund, dass Jesus nie Dinge so wie ein Professor erklärt, sondern Geschichten erzählt. Das heißt, er erzählt ihnen alles in Gleichnissen. Und ein Mitbruder von mir, Bruder Michael, der hat sich genau aus dieser Schriftstelle heraus angewöhnt, immer Bilder zu verwenden, immer eine Geschichte zu erzählen bei der Predigt. Das kostet sehr viel Mühe, vor allem wenn man mal neue Geschichten finden muss. Und ich merke selber, wenn wir nur erklären, wenn wir nur theoretisieren, dann schaltet der Verstand ganz schnell ab. Wir können nicht lange folgen ohne ein Bild. Das heißt, für unser Verstehen, für unser Erkennen und für unsere Einsicht brauchen wir Bilder und Geschichten, Zeugnisse, wo wir unser eigenes Leben drüber legen können und uns selbst verstehen können. Also Einsicht und Erkenntnis hängt ganz eng mit Lebensgeschichten und Bildern zusammen. Und deswegen gerne, wenn jemand einschläft während des Vortrags, ich schlafe oft ein, weil es schön warm ist und jemand redet und es ist so ruhig, oft gibt Gott dann im Schlaf mehr Erkenntnisse, als wenn man die ganze Zeit mitgeschrieben hätte, aber im letzten der Vortrag nicht wirklich geholfen hat. Das Bild, das mir geholfen hat zum Einstieg in den Vortrag, ist einfach was in der letzten Zeit passiert ist. Und zwar, ich war ungeplant und unterwegs in der Pfarre und habe eine Bekannte von mir besucht. Und ich habe kurz 2 Minuten vorher angerufen, du, ich bin gerade in der Nähe, ich komme kurz vorbei, wollte auch schauen, wie es ihr geht. Und sie sagt, ja, komm gern, ich bin halt eigentlich nicht darauf vorbereitet, aber komm. Und wir waren dann in der Wohnung, haben miteinander gesprochen, da ist noch jemand dazugekommen. Wir haben ein bisschen was gekocht, weil gerade zur Mittagszeit war. Und kurz bevor ich dann gehen will, sagt mir die Person, die ich sehr gut kenne, so ein bisschen verstohlen, du weißt schon, Bruder Andreas, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich ein bisschen aufgeräumt und vor allem ich hätte die Saftspuren im Kühlschrank noch weggewischt. Das war ja ganz peinlich. Und mein erster Gedanke war, welche Saftspuren? Und eigentlich fühle ich mich wohl hier, so wie es ist. Und das war für mich eine Erkenntnis. Und zwar erkennen im psychologischen oder philosophischen Begriff, ich habe mir die Definition durchgelesen, ich weiß nicht, was Erkennen ist. Aber da habe ich erfahren, was Erkenntnis ist. Und zwar, Erkenntnis ist immer für uns Christen etwas, was mit Gott zusammenhängt. Und ich habe in dem Moment erkannt, dass alles, was ich über mein eigenes Leben, über jetzt im Bild meine eigene Wohnung aussage, von einer fremden Person oder jemand, der zu mir kommt, völlig anders erscheinen kann. Versteht ihr? Also Beichte als Beispiel. Wenn ihr in die Beichte kommt, dann habt ihr euch vorbereitet, dann habt ihr euch Gedanken gemacht, dann schaut ihr eure eigene Wohnung an. Schaut, ja, ist das Sofa ordentlich? Sind die Saftspuren im Kühlschrank weg? Habe ich ordentlich gebetet? War ich andächtig? War ich zu jemandem unfreundlich? Habe ich schlechte Gedanken über jemanden gehabt? Und so weiter. Also ihr schaut, ob die Wohnung soweit in Ordnung ist und wo ihr das Gefühl habt, ah, passt nicht ganz. Das beichten wir. Das ist unser Teil der Einsicht, soweit wir uns selbst kennen und erkannt haben. Oft ist es das Gleiche und manchmal kommen Erkenntnisse dazu, wie wir dann sagen, das habe ich früher gar nicht gemerkt, dass dieses und jenes Verhalten, das hat mich Gott jetzt erkennen lassen. Also das ist dann neu dazugekommen. Die Erkenntnis, die mir aber gekommen ist, ja, ich kann so und so viel über mich aussagen und in der Beichte auch bekennen, aber wie sieht Jesus mich? Was würde Jesus sagen, wenn er in meine Wohnung kommt? Und die Erkenntnis war, er wird was ganz anderes sagen als ich. Ganz sicher. Weil er einen anderen Blick hat. Weil er meine Wohnung, meine Seele mit anderen Augen ansieht als ich. Ich selbst bin geprägt von meinen Lebenserfahrungen. Ja? Papa zum Beispiel, der hat gesagt, beim Bund hat er gelernt, das Bett muss immer ordentlich sein. Gut, in meinem Gedächtnis, in meiner Erfahrung ist gespeichert, wenn ich mein Bett ordentlich aufziehe, also in der Früh dann schön richte, dann ist das gut. Wenn nicht, schlecht. Das sind so kleine Fehlerpunkte oder Pluspunkte, wo wir innerlich machen, unbewusst. Ich mache zum Beispiel dann immer die Küche. Das war ihm auch wichtig, ja, der Herd muss geputzt sein, das wusste ich. Wenn das nicht war, dann bin ich ermahnt worden. Gut, das mache ich bis heute. Pfarre bei den Brüdern, das Stück um den Herd, die Flächen, das mache ich sauber. Damit habe ich meinen Teil getan. Aber andere Sachen, die vielleicht für andere Menschen wichtig sind, habe ich völlig übersehen. Der andere schaut vielleicht, ob über dem Bilderrahmen Staub ist, weil es seiner Mutter wichtig war. Oder ob der Müll immer entleert ist. Oder ob Blumen in der Wohnung sind, weil das die Oma geliebt hat. Keine Blumen bei dir. Und so beurteilen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer eigenen Sichtweise, aber wissen im Letzten nicht, naja, wenn Jesus kommen wird, was würde er über mich sagen? Weil darauf kommt es ja im Letzten an. Und das ist für mich als Vorbereitung auf diesen Vortrag oder als Einstieg, als Grundlage. Erkenntnis geht immer von Gott aus. Also wahre Erkenntnis, das was in unserem Leben wahr und echt und wichtig ist, das können wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes erkennen. Das müssen wir erbeten und er schenkt es uns gern. Aber mit unserem eigenen Verstand kommen wir nicht drauf. Was ist nun, wenn wir nicht um den Geist der Erkenntnis und der Einsicht beten? Ich kann noch ein gutes Beispiel nennen aus meinem Leben. Ich habe damals zum Ende der medizinischen Ausbildung, wie die meisten anderen meiner Mitstudenten, nach einer Doktorarbeit gesucht. Also eine Klinik, ein Professor, der eine Arbeit anbietet, die betreut. Und ich habe mir gedacht, das sollte was Interessantes sein, vielleicht mit Kindern und Jugendlichen, und habe schließlich was gefunden oder mich entschieden. Ich wollte es auch von mir aus in der Orthopädie, Kinder- und Jugendorthopädie, und zwar Hüftkopflösung ist was ganz Seltenes. Also wenn im Wachstum die Wachstumsfuge instabil ist und der Hüftkopf nachgibt, sich ablöst im schlimmsten Fall. Und was mit diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann passiert, ob die früh eine Arthrose, eine Hüftarthrose bekommen oder andere Erkrankungen, das war eine klinische Studie. Das hat mich sehr interessiert und ich habe die Arbeit angefangen und es hat viel Spaß gemacht. Und dann hat der Doktor, Vater hat mich so alle paar Monate wieder eingeladen, die Arbeit angeschaut und es war immer das Gleiche. Ich habe es ihm gezeigt und er hat sie sich durchgelesen. Es hat immer länger gebraucht, weil er so viel zu tun hatte. Und dann hat er sowas gemeint wie, ja, das ist irgendwie noch nicht das, was er sich vorstellt. Ich soll es umschreiben. Und es ging, ich weiß nicht wie oft. Und ich habe immer versucht, es dem Doktorvater recht zu machen und habe mir gedacht, so aus seinen Worten heraus, ja, wie könnte das meinen, wie könnte das wollen? Und um das abzukürzen, ich habe 6 Jahre immer wieder gekürzt und verbessert und rausgenommen und dazugenommen und Literatur gelesen und wieder was. Und ich habe mir unendlich viel Mühe gegeben und es ist immer düsterer geworden. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich komme, ich nerv den schon. Und ich weiß nicht, ob die Arbeit noch was wird. Ich war damals nicht so im Glauben, dass ich noch gebetet hätte. Ich bin ab und zu noch, eigentlich sonntags, glaube ich, noch regelmäßig in die Kirche gegangen. Das war's. Traditionschrist. Bin mir aber gut vorgekommen dabei. Die Not hat mich gezwungen zu beten. Ich habe gemerkt, die Arbeit wird nichts. Ich habe jahrelang Arbeit, unendlich viel Arbeit darin investiert. Und es kommt nichts dabei heraus. Und in meiner Not habe ich ein echtes Gebet zusammengebracht. Gott, hilf mir, wenn da irgendwas in diesen klinischen Studien herauszufischen ist, was dem Doktorvater gefällt, damit die Arbeit zum Abschluss kommen kann, dann zeig es mir doch. Ich habe nicht gewusst, dass ich gerade um den Geist der Erkenntnis betet. Ist immer, wenn wir ein Problem haben, das menschlich nicht zu lösen ist aus einer Kraft, beten wir eigentlich den Geist der Einsicht oder der Erkenntnis. Es hat nicht lang gedauert, da schaue ich mir die Ergebnisse wieder durch und ich merke, hallo, wenn die Veränderungen in den Röntgenbildern an der Hüfte in den ersten 2 Jahren aufgetreten sind, wenn da irgendwas zu sehen war, da ist was, da entsteht was, dann haben die 15 und 20 Jahre später immer mittlere bis größere Beschwerden gehabt. Und wenn da nichts war, wenn 2 Jahre lang Ruhe war nach der Operation, das ist so mit Drähten gespickt worden, dass der Hüftkopf schön am Schenkelhals bleibt, dann waren die 15 oder 20 Jahre fast immer beschwerdefrei. Und das war eine Erkenntnis. Ich habe die Bilder 6 Jahre lang gesehen und durchgeschaut und auf den Kopf gedreht und hin und her gewendet. Ich habe es nicht gesehen. Gott hat mir diese Erkenntnis geschenkt und ich konnte relativ bald die Arbeit abschließen. Und bei der Verteidigung dann, also wo man die Arbeit vorstellt, hat der Professor dann so ein bisschen zynisch gemeint, na Rager, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das noch was wird, aber es ist ja doch noch was ganz Ordentliches geworden. Und Jahre später habe ich gemerkt, wie er ein bisschen angibt mit den Ergebnissen bei einer anderen Situation. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das wäre nie was geworden. Danke, Jesus. Danke für den Geist der Erkenntnis, der aber nur kommen kann, wenn wir wirklich erkennen wollen, wenn wir Gott bitten. Es ist also ganz entscheidend, dass wir um Einsicht beten und das kostet immer wieder neu. Ich habe es gemerkt bei der Entstehung dieses Vortrags, es geht mir eigentlich immer gleich. Ich will es zuerst mit dem Verstand machen und merke, dass ich es eigentlich nicht erklären kann und nicht begreife und wie es andere erklären, nicht weitergeben kann. Und erst wenn ich dann bitte, dann kommen Gedanken, wo ich mir denke, Bilder oder Geschichten, wo ich mir denke, ja, so kann ich es auch verstehen und so ist es mir möglich, das weiterzugeben. Wir wollen jetzt die erste Stelle aus der Heiligen Schrift betrachten und zwar ist die auch von der Erzdiözese angeführt, nicht umsonst Salomos Bitte um Weisheit. Ihr kennt die Situation, Salomon kann ich nur kurz vorgreifen, weil das ist auch immer so was Schönes. Der Salomon ist ja Sohn der Bathseba und wir wissen genau, das war dieser schwere Ehebruch von David. Und das erste Kind des Ehebruchs ist gestorben und David hat wirklich bitter bezahlt für diesen Ehebruch. Und dann aber, und da kennen wir wieder, wie Gott ist, ist der neue Lieblingssohn Gottes, das war Salomon, genau aus dieser Beziehung der jetzigen Witwe Bathseba und dem David wieder herausgekommen. Das war ein Kind der beiden. Und diesem Salomon wurde letztlich dann die Nachfolge und auch der Auftrag zum Tempelbau und zum Regieren übergeben. Salomon hat nach erneuten Einschreiten von Bathseba den Thron seines Vaters erhalten. Und wir sind jetzt bei dem jungen Salomon, der weiß, jetzt muss er regieren und jetzt muss er was tun, was er noch nie zuvor gemacht hat. In Gibeon erschien der Herr dem Salomon nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete: Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinem Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomon diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote bewahrst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Wir wollen jetzt erst ein bisschen mehr auf den Begriff Einsicht und Erkenntnis gehen, also Einsicht. Einsicht und Erkenntnis auseinanderzuhalten fällt mir schwer. Für Erkenntnis gibt es im Internet, soweit ich es gesehen habe, keine einheitliche Definition. Bei Einsicht ist zumindest einmal die Richtung klar. Das ist vor allem auf mich selbst bezogen. Also ohne Einsicht kann kein Mensch zur Beichte gehen, kann aber auch nicht vielleicht zum Psychotherapeuten oder sonst über sein Innenleben sprechen, wenn er nicht in sich selbst hineinsieht. Also erkennt, wie er ist. Und ihr merkt schon, Einsicht und Erkenntnis, das gehört zusammen. Und so ist es bei allen Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt eine Vortragsreihe über die Gaben und die Früchte des Heiligen Geistes. Und wenn eine Gabe fehlt, dann sind die anderen nicht vollständig. Also ich kann zum Beispiel Einsicht ohne Demut oder Demut ohne Liebe oder Liebe ohne Wahrheit und so weiter. Also die ganzen Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, auch die Seelenkräfte, bedingen sich einander selbst und ich kann nichts rauslassen. Genauso wie bei den Geboten. Ich kann nicht sagen, 1-9 halte ich, Gebot 10, da lasse ich die Sau raus. Dann sind alle anderen Gebote brüchig und schon wieder verletzt. Oder bei den Glaubenswahrheiten. Wenn ich eine Glaubenswahrheit wegstreiche, ja, das mit der Jungfrauengeburt, weiß nicht. oder dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Man muss ja das nicht ganz glauben. Sobald eine von den Glaubenswahrheiten weggenommen wird, verlieren alle anderen Glaubenswahrheiten ihren Halt. So ist es auch bei den Gaben des Heiligen Geistes. Sie bedingen sich gegenseitig. Und die Einsicht, um die Salomon hier bittet, die bedingt erstmal, dass er sie Einsicht hat, dass er Einsicht braucht. Komischer letzter Satz. Um Einsicht zu bekommen, braucht man erstmal Einsicht, damit man weiß, man muss um Einsicht beten. Das Hirn kann das nicht erfassen, wenn man länger über den Satz nachdenkt, vielleicht. Aber das Bild wird sich sehr schnell klar. Wir greifen uns wieder das Anfangsbild. Eure Wohnung, könnt ihr euch eure Wohnung zu Hause vorstellen. Und der Eindruck, den ihr selbst davon habt, eure Einsicht. Und vielleicht ist alles tipptopp. Da liegt kein Staubkrümchen irgendwo, wie bei mir. Das sind immer die Staubflocken, dann weiß ich, ich muss wieder saugen. Da ist vielleicht jede Rille geschrubbt. Und so ist es auch bei vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, bei mir passt alles. Wozu brauche ich eine Beichte? Wozu muss ich mein Leben ändern? Die anderen sollen sich ändern. Bei mir ist alles bestens. Jesus kann jederzeit kommen. Wirklich? Salomon weiß, dass er nicht weise ist. Dass er völlig überfordert ist mit der Aufgabe, die Gott ihm stellt. Er weiß, dass er jung ist. Als Junger hat man nicht die Erfahrungen, die das Leben schreibt. Und er sagt, ich weiß weder aus noch ein. Voll schön. Jesus, ich weiß weder aus noch ein. Hilf mir. Ich brauche dich. Die erste und größte Einsicht eines Kindes Gottes ist, dass es Kind ist und sein darf. Die meisten unserer Ängste, Sorgen und Verspannungen kommen aus unserem erzwungenen Erwachsensein müssen. Wir müssen alles selber managen und im Griff haben. Ist das so? Salomon bittet um Einsicht, weil er weiß, dass er Hilfe braucht. Und Gott sagt, es gefällt mir, wenn du mich bittest. Ich mag's, wenn du als Kind zu mir kommst, nicht als Erwachsener, sondern wenn du sagst, Papa, ich brauche dich doch. Ich brauche dich jetzt ganz besonders. Ich brauche dich dringend. Hilf mir. Der schenkt nicht nur das, was Salomon erbeten hat, sondern weit darüber hinaus alles, was sich ein König zu erhoffen wagt. Wann kommen wir zur Einsicht? Sicher nicht dann, wenn alles glatt läuft. Wenn ich an mein eigenes Leben zurückdenke, da waren verschiedene Punkte, wo mein Vater mir immer wieder gesagt hat, das machst du falsch, das musst du einsehen, das gehört so. Was machen wir gegen Gebote, die uns auferlegt werden? Wir rebellieren. Und das so lange, bis wir zur Einsicht kommen, dass es gut ist, dass ich das tun möchte, weil es gut ist. Und so ist es nicht nur beim Heranwachsenden, mit den Geboten der Eltern, mit den Hausregeln zum Beispiel, oder mit Lebensweisheiten, die die Erwachsenen weitergeben, sondern ganz besonders auch mit den Geboten Gottes. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Gebote Gottes sind keine Menükarte, wo ich mir denke, ja, 1, 4 und 7 gefällt mir ganz gut, mache ich eh. 3, 6 und 8 habe ich so meine Schwierigkeiten und 9 und 10, die lasse ich lieber weg, weil die anderen schon so anstrengend waren. Es funktioniert nicht. Einsicht, eine grundlegende Einsicht im Leben eines Menschen ist, wenn ich verstehe, dass die Gebote Gottes zu befolgen das Leben in Fülle bringt. Dass die Gebote Gottes keine Auflage sind, die mich knechten wollen, die mir sagen wollen, Gott ist der Stärkere, darum tust du das, sondern die ich tun möchte, weil ich erkannt habe, mein Leben gelingt dadurch, mein Leben wird gut. Aber bis ich an den Punkt komme, ist es bei uns Menschen ein bisschen so wie beim Pharao. Wir brauchen erst die 10 Plagen. Also es muss ein bisschen was schief laufen und es läuft schief, solange wir gegen die Gebote Gottes rebellieren. Und wir tun das oft im Stillen. So, wir tun das so ein bisschen abmildern uns selbst. Das ist ja nicht so wichtig. Und dieses Gebot, das ist veraltet. Und das war doch vorm Konzil. Und dieses oder jenes, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Und das kann man sich schon mal erlauben. Und man muss ja leben auch, schließlich. Und wir reden uns das schön. Aber die Liebe leben wir nicht. Und wir wissen es. Wir wissen es, dass es hier oder dort noch nicht passt. Und die wahre Einsicht, die Erkenntnis, wo Gott uns Schritt für Schritt hinführt, und zwar immer dann, wenn wir in eine Gegebenheit kommen, wo wir sagen, Gott, so wusste ich ja gar nicht, dass ich bin, oder so hätte ich mich jetzt gar nicht gesehen oder also gar nicht geglaubt, dass mir sowas passiert, wo wir ganz aus der Fassung geraten, dass wir gerade richtig böse, richtig gemein, richtig zornig, richtig unverschämt vielleicht geworden sind, jemandem gegenüber. Aber dass das in uns eindringt, naja, da ist vieles und noch viel mehr. Du hast es bloß noch nicht entdeckt, du hast es noch nicht eingesehen. Und dass du Gebote Gottes wirklich befolgst, da ist noch ein weiter Weg hin, das muss uns Gott schenken. Wir sind oft so gefangen in Lebenssituationen, von denen wir nicht ausbrechen können. Und wir gehen sprichwörtlich in die falsche Richtung. Ihr kennt alle die Erzählung vom Emmausgang, wo 2 Jünger nach dem Tod Jesu voller Trauer weg von Jerusalem gehen. Ein für sie unbekannter Mann kommt auf dem Weg dazu, stellt Fragen, die nur von seiner Fremdheit, von seinem Nichtwissen zeugen können. Und sie beginnen ein Gespräch mit ihm. Sie erzählen von den Ereignissen des Todes Jesu und von ihrer zerstörten Hoffnung, weil sie so fest geglaubt haben, dass dieser es sei, den die Propheten angekündigt haben, der Messias. Aber jetzt ist er tot. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Die gesamte Heilige Schrift ist ein Weg der Einsicht und der Erkenntnis. Und so ist es auch unser Leben. Das Volk Israel in der Wüste, könnt man nachlesen, Numeri 11 bis 21. Eine einzige, sich wiederholende Rebellion gegen die Führung durch Gott, gegen Mose, seine Stellvertreter. Und oft haben wir das auch bei vielen, vielen Menschen gegen die Kirche. Die Kirche Gottes ist menschlich gesehen ganz und gar nicht heilig, weil wir Menschen fehlerhaft sind, Sünder. Und bei einer Milliarde oder über einer Milliarde Katholiken ist es logisch, dass nicht alle Heilige sein können und sind. Die Kirche ist deswegen heilig, weil sie Gottes Kirche ist und er heilig ist. Das ist der einzige Grund. Und nun gibt es viele Menschen, und wir kommen leicht in solche Gespräche, wo einen nach den anderen Assen aus ihren Ärmeln ziehen, schlagende Argumente, die uns aufweisen sollen, schau mal deine Kirche, da ist nichts heilig. Da ist alles falsch und veraltet, da ist alles nicht mehr zeitgemäß und so, dass es die Menschen verstehen können, da ist keine Offenheit und sowas kann man doch einfach nur ablehnen. Je mehr ihr euch mit dem Verstand auf solche Diskussionen einlasst, desto weniger wird das ein zufriedenstellender Ausgang werden, schätze ich mal, weil ich selbst bin zum Beispiel solchen Diskussionen nicht gewachsen, weil ich mich einfach zu schlecht auskenne. Ich habe nicht die Argumente, wo der andere dann sagt, ah ja, jetzt sehe ich es ein und jetzt verstehe ich es, jetzt möchte ich auch in die Kirche. Das ist ja ganz klar. Also mit dem Verstand kann ich niemanden überzeugen. Und wir kommen wieder zu unserer Wohnung zurück. Ich kann niemanden sagen, so und so und so ist es richtig. Wenn jemand in der Anklage ist, dann kann ich etwas über ihn aussagen, erkennen, dass er mit Gott nicht im Reinen ist. Und dass die Punkte, die er der Kirche vorwirft, meistens die Punkte sind, die in seinem Leben auf die ein oder andere Weise unangenehm berührt worden sind. Wo er jetzt rebelliert und wo noch keine Aussöhnung stattgefunden hat. Die Frage über die Kirche ist die Frage wie im Beichtstuhl. Es ist nicht, hast du alles super genau richtig und recht gemacht, hast du deine Liste abgehakt und hast du im Beichtspiegel die 29 Punkte, die du nicht ganz erfüllen konntest, auch alle aufgezählt oder hast du einen vergessen, sondern fühlt Gott sich wohl bei dir? Ist er gern bei dir und du bei ihm? Das ist die Frage. Ist es so in deiner Wohnung, in deinem Herzen, dass er gern bei dir weilt? Und erkennen tun wir das durch unsere Leben, nicht durch unsere Frömmigkeit, sondern durch unsere Mitmenschen. Gibt es Menschen, die gern in meiner Nähe sind, die sich wohlfühlen? Oder Menschen, bei denen ich mich wohlfühle, wo es mich hinzieht? Oder habe ich alle Kontakte abgebrochen? Unsere Gottesbeziehung spiegelt sich fast eins zu eins wieder in unserer Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Überall, wo wir bei Menschen Schwierigkeiten haben, haben wir es auch noch indirekt mit Gott. Wir empfinden es nicht so, weil die Beziehung zu Gott ist ja in dem Sinn leicht. Er liebt einen so und so. Wir können nichts falsch machen. Und er stört uns auch nicht mit seinen Fehlern. Aber die Menschen um uns herum, Ehepartner, Kinder, Verwandte, bei mir die Mitbrüder sind am schwierigsten. Immer. Die, die am meisten in meiner Nähe sind. Weil da fallen mir meine eigenen Baustellen am deutlichsten auf und ich will sie ja nicht sehen. Also, gehe ich diesem oder jenem Bruder aus dem Weg, weil ich möchte ja gut sein. Die Einsicht und die Erkenntnis über uns selbst kommt nicht aus unserer schönen Wohnung, aus unserer Frömmigkeit, aus den Gebeten, die wichtig sind, Ausdruck unserer Liebe zu Gott, sondern sie offenbaren sich in den Prüfungen, in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen und in den Situationen, wo wir voll auflaufen, wo wir voll scheitern, uns gar nicht fassen wollen, aber beim 10. Mal sagen müssen, wie der Pharao: Okay, jetzt habe ich von der und der und der und der Person gehört, dass ich so und so bin, dass sie da an dem und dem Punkt Schwierigkeiten mit mir haben oder dass ich sie dem und dem Punkt verletzt habe. Hey, da muss was dran sein. Ich sollte mal wieder in mich gehen, einkehren bei mir und Jesus einladen, zu sagen: Wie sieht's denn wirklich aus, Jesus? Letzter Punkt für heute. Das war jetzt ein bisschen mehr die Eigenschaften der Einsicht. Also über mich selbst erkennen und in mich hineinschauen, auch im Spiegel der anderen. Und jetzt zum Schluss noch eine biblische Situation, wo es mehr um das Erkennen geht. Es ist die Stelle, die wir gerade hatten jetzt an Mariä Lichtmeß, die Evangeliumstelle von der Darstellung des Herrn im Tempel. Simeon und Hanna kommen auf die Eltern zu und sie staunen. Sie verstehen es nicht. Woher auch? Sie haben das Neue Testament noch nicht lesen können. Sie staunen einfach über die Worte, die andere erkannt haben über ihren Jesus. Erkenntnis kommt von Gott. Das ist nur durch Gott möglich. Es ist weniger Verstandesleistung. Es ist ja eine Zusammenwirkung von menschlichen Erfahrungen und Gottes Geist. Und dieser Simeon, der jetzt ebenso wie die Hanna vom prophetischen Geist, vom Geist Gottes durchdrungen ist, segnet Josef und Maria und das Kind und sagt zu Maria: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird dein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Ich habe die Stelle sehr gern, weil ich ganz stolz war, dass ich einen Fehler gefunden habe. In der Bibel fühlt man sich immer besser, wenn man Fehler von anderen entdeckt. Also der Fehler, der korrigiert worden ist, habe schon ein paar Mal erzählt, in der Einheitsübersetzung, jetzt in der neuen, und zwar, dass die Sätze umgestellt wurden. Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Also das Herz Mariens, das Herz der Kirche, wird ein Schwert durchdringen. Und zwar dieses Schwert, das uns am Kreuz dann wirklich in die Tat umgesetzt wird, wo dieses prophetische Wort eintrifft. Der Sohn Gottes stirbt am Kreuz für die, die ihn lieben sollten, die er über alles liebt und durch die er stirbt. Stellt euch mal vor, den Schmerz, ein Mensch, den ihr über alles liebt, und er kreuzigt euch. Wenn auch nicht mit Nägeln, dann doch mit Worten. Und ihr liebt ihn immer noch. Dass Maria dieses miterleiden musste, wird ihr früh gesagt, dass sie Zeit hat, sich vorzubereiten. Denn keiner steht unter dem Kreuz. Johannes ist auch erstmal weggelaufen, dann wieder dazugekommen als Erster. Aber Maria steht die ganze Zeit bei ihm. Maria ist die, die nie weggeht. Ist auch in eurem Leben. Maria ist die, die nie die Flucht ergreift, egal was ihr tut, die immer die Hand offen hält. Ihr könnt jederzeit zugreifen. Mama, mit einem Wort, Mama. Und Jesus tut das. Und zwar in einer Stelle, die nicht in der Bibel beschrieben ist, aber in der Tradition des Kreuzweges. Da gibt es in der vierten Station, Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Und in Filmen wird es teilweise ganz dramatisch dann dargestellt, in der Passion Christi dann mit der Kindheitsgeschichte, wo sie den kleinen Jesus auffängt und Jesus in seiner menschlichen Armut und Schwäche nochmal die Kraft bei der Mutter holen kann. Es ist nur meine Vorstellung. Vielleicht ist es auch eine Erkenntnis, ich weiß es nicht. Ich stelle mir jedenfalls die Stelle als den Inbegriff von Erkennen vor. Was meine ich damit? Jesus ist von allen verlassen. Alle halten ihn für einen Verbrecher. Vor dem Angesicht der Welt ist er verurteilt, rechtmäßig. Und seine Mission ist total gescheitert. Alles, was er aufgebaut hat, niedergerissen. Sein Werk zerstört. Er ist als Lügner und Rebell gegen Gott und den Kaiser enttarnt und wird nun nahezu widerstandslos hingerichtet in einem Schnellverfahren. Alle stimmen mehr oder weniger zu oder sie schweigen. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben. Jesus weiß von Anfang an, dass es kommen wird. Seine Mutter weiß es seit der Offenbarung Simeons. Jesus ist völlig alleingelassen, gegeißelt, mit Dorn gekrönt, verspottet, er hat es voll abbekommen. Keiner von uns würde noch leben, nach so viel Hass. Der Hass tötet. Jesus geht weiter. Er fällt zum ersten Mal, dritte Station. Und jetzt kommt er zu seiner Mutter. Und der blickt sie an. Und sie blickt ihn an. Und beide schauen sich lang in die Augen. Und Jesus sieht, wie sie versteht. Sie versteht ihn durch und durch. Sie sieht ihn nicht an wie jemanden Gescheiterten, auch nicht voller Mitleid oder Verzweiflung. Sie geht innerlich den gleichen Weg mit wie er. Sie fühlt seine Schmerzen. Sie trägt an seinem Hass. Nicht sein Hass, sondern den Hass, den die anderen ihm entgegenbringen, mit. In diesem Blick erkennen sich die beiden gegenseitig, ihre Bestimmung und ihren Wesenskern, die größere Liebe, die allein von Gott kommt. Aus diesem Erkennen, wie gesagt, das ist meine Interpretation, aus diesem Erkanntwerden, Erkanntsein, aus dieser Bestätigung, ich weiß um dich, es ist wahr und richtig, der Weg, den du gehst. Gott ist massiv, bin ich mir sicher, angegriffen worden durch Gedanken, durch den Teufel. Alles hinzuwerfen, die Versuchung aus der Wüste, wieder am Kreuz, steig herab, dreh um, lass es. Führ es nicht zu Ende. Gib auf. Die waren so massiv und Jesus blickt in die Augen seiner Mutter und weiß, dass er bis zum Ende weitergehen kann. So wie der Vater in seinem Herzen ist als Gott, so braucht er jetzt als Mensch diesen Blick der Mutter eines Menschen, eines einzigen Menschen, der ihn wahr und gut und mitfühlend anblickt und diesen Weg innerlich mit leidet und mitgeht bis ans Kreuz, bis zum Tod. Und die Lanze, die Jesu Herz durchdringt, ist das Schwert, das das Herz Mariens durchdringt. Es ist der gleiche Schmerz. Maria, so hat ihn jemand beschrieben, spürt ihn leiblich. Jesus ist schon gestorben, hat seinen Geist schon ausgehaucht. Wenn sich Menschen erkennen, brauchen sie keine Worte mehr. Dann ist in dem Moment nichts zwischen ihnen. Wir leben von diesem Blick einzelner Menschen, die uns erkennen als das, was wir sind vor Gott. Es ist der Blick Gottes durch einen Menschen für uns. Als Tochter, als Sohn, als Frau, als Mann. Und wir brauchen diesen Blick immer wieder, dass wir weiterlaufen können auf dem Kreuzweg. Dass es richtig ist, dass es Sinn macht. Es ist der Blick, den wir, ich glaube, alle immer wieder in der Beichte suchen. Gott, Vater, laufe ich noch richtig? Bin ich noch angenommen? Liebst du mich noch? Ja, mein Kind. Und jetzt lauf weiter.